Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patientinnen. Mein Name ist Markus Oppel, selbstständiger Pflegeberater und Sachverständiger mit dem Spezialgebiet seltener Erkrankungen. Neuromyelitis, Optica, Spektrumerkrankungen, so NMOSD, wie wir es heute nennen werden, voll ausgesprochen, sind sehr seltene schwere Autoimmunerkrankungen, bei denen sich das Immunsystem oft gegen ein bestimmtes körpereigenes Eiweiß, das sogenannte Wasserkanalprotein Aquaporin 4, richtet. Die Symptome von NMOSD sind ähnlich wie die der multiplen Sklerose, der MS, nämlich wiederkehrende, schubförmige Entzündungen des zentralen Nervensystems, die vor allem den Sehnerv und das Rückenmark betreffen. Anders als bei MS bilden sich die Symptome häufig nicht oder nicht vollständig zurück und hinterlassen bleibende Einschränkungen. In unserer heutigen Folge geht es um eine Frage, die erstmal provokant klingt und auch provokant ist. Denn für viele Menschen bittere Realität: Wie viel Erkrankung kann ich mir eigentlich leisten? Chronisch krank sein bedeutet nicht nur mit Symptomen zu leben, bedeutet nicht nur Einschränkungen in der Teilhabe am Leben, es bedeutet oft auch weniger Einkommen, mehr Ausgaben, Unsicherheiten im Job und ein komplexes System aus Anträgen, Gutachten und Entscheidungen, auf die man oft keinen ausreichenden Einfluss hat und die das eigene Leben massiv beeinflussen. Ich habe heute einen Gast bei mir, der genau das erlebt. Er war viele Jahre als IT-Spezialist tätig, viel unterwegs, sportlich aktiv. Gleitschirmfliegen gehörte zu seinen Hobbys. Vor etwa 2,5 Jahren kam dann die Diagnose und seitdem ist vieles anders. Hallo Bernd, schön, dass du da bist und deine Erfahrungen mit uns und der Community teilst.
Ja, hallo Markus.
Ich würde ganz gerne, bevor wir in die Tiefe gehen, relativ am Anfang anfangen. Viele Betroffene sagen nämlich, dass es einen Punkt gibt, genau diesen Punkt, an dem sich das Leben in ein Davor und ein Danach teilt. Kannst du uns mitnehmen? Was waren die ersten Symptome? Wann hast du gemerkt, dass es nicht mehr nur etwas Vorübergehendes ist, sondern wirklich etwas Ernstes?
Ja, wann habe ich das gemerkt? Im Prinzip schon bei der ersten Diagnosestellung, weil ich kam damals in meiner Freizeit in die Uniklinik mit etwas undefinierten Symptomen, die meinen Bewegungsapparat betrafen, auch noch weit weg von hier, nämlich in Magdeburg. Wie man mir vielleicht anhört, komme ich hier so ein bisschen aus dem Badener Land, aber ich meine bei dir auch schon so ein Sch oder irgendwas durchgehört ja, zu haben.
Ist nicht ganz falsch. Ich bin in der Nähe von Würzburg ansässig und bin aber sehr viel rund um Baden-Württemberger Grenze unterwegs. Also ich bin jetzt kein Badenser, aber ich habe schon so Einschläge zwischendurch. Das ist wohl wahr.
Na ja, okay. Habe ich mich also nicht getäuscht?
Nein, hast dich nicht getäuscht.
Ja, also ich kam da, wie gesagt, in die Uniklinik mit leichten Ausfallerscheinungen auf der rechten Seite und mit Verdacht auf Schlaganfall. Das konnte allerdings relativ schnell ausgeschlossen werden. Dann hat man mich hat man mir empfohlen, dort erstmal zu bleiben zur Beobachtung. Was ich dann auch getan habe, hat mich durch sämtliche Röhren geschoben und ja, die erste Diagnose war eigentlich eine Raumforderung im Rückenmark und es war blöderweise gerade am Wochenende. Die Neurochirurgen, die wollten mich dann schon auf den Tisch legen und operieren in der darauffolgenden Woche. Da hat allerdings dann ein dort arbeitender Neurologe 1 und 1 zusammengezählt, denn ich hatte vor einigen Jahren, 23 war es, ein Jahr zuvor, ja, vor der Diagnose, bereits das Augenlicht, das linke, verloren. Damals hieß es noch, es wäre ein Gefäßverschluss. Blöde Fehldiagnose. Hätte man das dortmals vielleicht schon festgestellt, dann wäre mir einiges erspart geblieben. Und der hatte dann eins und eins zusammengezählt. In der Klinik hatte man sich tatsächlich auch schon mit einem NMOSD beschäftigt und hat dann Liquor entnommen und die Diagnose war dann relativ schnell gestellt. Und da war mir eigentlich schon klar, er hat zwar gesagt, eine gute, eine schlechte Nachricht. Die gute ist, es ist keine Raumforderung, also Querschnitt bleibt mir vielleicht erspart, aber schlechte Nachricht, es ist behandelt, aber nicht heilbar.
Ja.
Und da dann innerhalb weniger Tage, also im Prinzip schon übers Wochenende, die Bewegungseinschränkungen auf die linke Seite gewandert sind und mich zunehmend gelähmt haben, da habe ich dann schon gewusst, dass da irgendwie ein anderer Lebensabschnitt beginnt. Ja, so weit, so gut.
Das war sehr einschneidend, kann ich mir gut vorstellen, weil du hast ja nicht nur ein tolles Hobby gehabt mit Gleitschirmfliegen, da kommen wir später nochmal dazu, sondern vor allem auch ein sehr aktives Berufsleben geführt. Du hattest viel Verantwortung, viel Kontakt, viel Bewegung und Arbeit, könnte ich mir gut vorstellen, ist auch für dich mehr gewesen als nur Einkommen, wie es für so viele ist, sondern auch Struktur, Identität, ein Stück Selbstwert und Lebensinhalt. Magst du mir und uns noch mal ein bisschen genauer davon erzählen, was deine berufliche Tätigkeit war?
Ja gut, dann vielleicht noch mal kurz zu meiner Jobbeschreibung. Also die meisten können sich vielleicht unter meiner Jobbeschreibung Senior Consultant nicht viel vorstellen. Daher, ich war viel im Außendienst unterwegs, früher mal im Service, um Maschinen zu warten oder eben die Feuerwehr zu spielen, Großrechner wieder in Stand zu setzen. Zuletzt dann für ein großes Unternehmen in Wiesbaden gearbeitet, runde 40.000 Straßenkilometer, teilweise quer durch Deutschland mit den unterschiedlichsten Großkunden unterwegs und meist mehr als 40 Stunden die Woche gearbeitet, oft auch am Wochenende. Also ein recht stressiger Job, muss ich sagen. Klar, ich habe meinen Job sehr gerne gemacht, sonst wäre ich ihm nicht zwischenzeitlich über 30 Jahre treu geblieben. Und das positive Feedback meines Kundenstamms erzeugt zweifelsohne natürlich auch ein gewisses Selbstwertgefühl, klar. Und dann von heute auf morgen landest du quasi ohne Vorwarnung in der Uniklinik und bekommst eine für dich vernichtende Diagnose, wirst plötzlich komplett gegroundet. Mhm. Ja, wie gesagt, es war nicht einfach.
Und wie hat sich dann dein Berufsleben verändert? Das geht ja, du hast schon gesagt, du warst plötzlich in der Uniklinik und du hast gemerkt, das ist der Einschnitt. Jetzt passiert irgendwas Furchtbares für mich im Bereich meines Selbstwerts, meiner Arbeit. Was war so das Erste, was sich beruflich verändert hat? Musstest du langsamer machen? Bist du aus dem Außendienst gewechselt? Erzähl doch gerne mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, wie es mit deiner beruflichen Tätigkeit, nachdem du wusstest, da ist etwas, weiterging.
Ja, was sich da beruflich verändert hat, ist relativ einfach zu beantworten, nämlich einfach alles. Ich bin seit der Diagnose arbeitsunfähig, also jetzt über zwei Jahre. Zwar formal immer noch angestellt in der Firma, aber und auch im regelmäßigen Austausch mit meinem Chef, aber arbeiten konnte ich bislang nicht mehr und werde es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht mehr können, so zumindest nach der letzten Reha.
Ja.
Aktuell wüsste ich auch gar nicht, wann ich zwischen den ganzen Behandlungen und Untersuchungsterminen noch die Arbeit unterbringen soll. Meine Woche ist quasi durchgetaktet mit Physiotherapien, Ergo, Reha-Sport, Gerätetraining, Orthopäde, Psychologe, Neuroambulanz, Neurologe, MRT-Termine.
Wow.
Gestern gerade meine MRT. Session, habe ich noch was vergessen? Ach ja, selbstbezahlte Heilpraktiker und Osteopath, Selbsthilfegruppe, jetzt auch noch Podcast.
Ja, toll.
Und hast du nicht gesehen? Ja, nicht zu vergessen, die ganzen bürokratischen Dinge, die sich dann auftun oder diese eine Erkrankung und Berufsunfähigkeit dann mit sich bringt. Also ganz gut beschäftigt, auch ohne Beruf.
Ja, das ist ein schöner Übergang in die nächste Frage, denn die Bürokratie würde ich gerne als nächstes Thema ansprechen. Das haben wir jetzt schon von vielen Betroffenen hier in den Podcast-Folgen bisher gehört. Das wird bei dir nicht anders gewesen sein. Wir sprechen hier natürlich erstmal nur über Erfahrungen und geben ein bisschen Orientierung und machen hier keine vollumfängliche Individualberatung. Gerade im Bereich Rente dürfte ich das gar nicht selbst machen, sondern müsste das weitergeben an Rentenberater oder Sozialverbände oder auch Fachanwälte. Aber wir können über Erfahrungen sprechen und du hattest ja Kontakt mit verschiedensten Stellen, von Krankenkasse über die Agentur für Arbeit, die Rentenversicherung. Und wenn du das jetzt mal beschreiben müsstest, wenn ich dich jetzt zwingen würde, war das für dich ein unterstützendes System? Hast du dich da gehalten und getragen gefühlt? Oder war das tatsächlich so, wie man das so umgangssprachlich häufig hört, ein Kampf durch die Behörden, durch den Behördendschungel?
Ja, das könnte nun ein längeres Referat werden.
Ja,
denn da sprichst du ein sehr heikles und zugleich zwiespältiges Thema an. Ich meine, indem ich mich gerade mittendrin befinde und darüber könnte ich zwischenzeitlich ein Buch schreiben, ganz ehrlich. Mhm. Ganz klar, auf der einen Seite bin ich froh, dass wir ein soziales Netz haben, das uns eine gewisse Sicherheit bietet. Auf der anderen Seite erlebte ich das System dummerweise gerade auf dem Höhepunkt meines Leidensdrucks und empfand es als so schwierig zu bewältigen, dass es mich eher kränker gemacht hat, als ich eh schon war. Klar, sechs Wochen zahlt erstmal der Arbeitgeber dein Gehalt ganz normal weiter. Und nach der Fortzahlung kommst du dann ganz unbürokratisch erstmal ins Krankengeld. Damit verbunden natürlich auch der erste Schock. Denn wenn du, wie in meinem Job, recht gut verdient hast, über der Beitragsbemessungsgrenze, dann sind das Krankengeld, was nach oben bei ca. 130 Euro brutto gedeckelt ist, da fällst du schon mal finanziell recht weit zurück. Klar, kann man nun sagen, das ist Klagen auf hohem Niveau, aber wenn man seinen Lebensunterhalt auf der Basis des vorigen Einkommens geplant hat beziehungsweise finanziert hat, reißt das auch erstmal ein großes Loch in die Haushaltskasse. Und zeitgleich musste ich dann auch meinen Geschäftswagen abgeben und mir ein eigenes Auto zulegen. Ja, auch eine relativ große, ungeplante und nicht gerade günstige Ausgabe. Und noch blöder wird es dann nach 78 Wochen, wenn dann auch noch der Anspruch aufs Krankengeld endet. Dann, und das muss ich auch erst lernen, greift die sogenannte Nahtlosigkeitsregelung. Und die liegt dann nochmal 10% unter dem Krankengeld. Und das bedeutet dann im Klartext, du erhältst von deiner Krankenkasse erstmal ein freundliches Schreiben, dass sie jetzt aus gesetzlichen Gründen nicht mehr länger für dich bezahlen dürfen und du dich bitte schnellstmöglich bei der AFA wegen eines möglichen Anspruchs auf Arbeitslosengeld melden sollst. Jetzt war ich mir mein ganzes Leben noch nie arbeitslos, hat keinerlei Erfahrung mit dem ganzen Prozedere, aber die Bürokratie begann dann gnadenlos zuzuschlagen. Soll ich die Geschichte wirklich ganz erzählen?
Also. Ja, ich würde ganz kurz einmal das versuchen einzuordnen, um dich da auch so ein bisschen von diesem doch sicherlich sehr belastenden, auch psychisch belastenden Thema zu erlösen. Ich würde das einmal ganz kurz versuchen einzuordnen, denn nicht alle, die uns jetzt zuhören, wissen, um was es gerade geht. In deinem, ich sag mal, dem zweiten Kapitel deines Buches, das liest sich schon fast so, das hört sich schon so an. Der Punkt, der hier von Bernd angesprochen wird, ist die sogenannte Aussteuerung aus dem Krankengeld. Also nach einer Wochenzahl, ja, die Stand heute eben noch so ist, wie Bernd sie genannt hat, wird die Krankenkasse nicht mehr als Kostenträger zuständig sein, sondern es geht dann eben über die Agentur für Arbeit in die Nahtlosigkeitsregelung. Das heißt, unter Umständen zahlt dann eben die Arbeitsagentur weiter. Das Ziel ist an der Stelle unseres Sozialstaates ist an der Stelle, dass Menschen finanziell abgesichert bleiben, während geklärt wird, ob und wie sie noch arbeiten können. Aber Bernd, du hast es schon angeteasert und ich gebe dir das Wort zurück. Ich wollte es nur einmal versuchen, ein bisschen einzuordnen. Es ist nicht so einfach, wie es sich anhört. Es ist in der Praxis mit vielen Fragen verbunden.
Ja, in der Tat. Zunächst wurde meine Aussteuerung in meinen Augen viel zu früh eingeleitet. Und nach vielen Telefonaten mit der Krankenkasse wurde mir dann erklärt, dass die dreimonatige Ausfallzeit meiner linksseitigen Erblindung dann nachträglich ebenfalls dem Krankengeldzeitfenster zugerechnet wurde, das ja auch mit der NMUSD zu tun hatte und damit zur gleichen Erkrankung wieder zählt. Somit wurde ich dann Mitte Mai letzten Jahres ausgesteuert, also meldete ich mich daraufhin dann brav bei der Arbeitsagentur. Diese schickte mir dann wiederum einen Katalog von Formularen, die ich ausfüllen sollte. Und kaum waren diese eingereicht, sollte ich mich dann persönlich beim zuständigen Sachbearbeiter melden, weil das offensichtlich nur persönlich geht. Jetzt war ich aber körperlich überhaupt nicht in der Lage oder in der Verfassung, selbst zum Arbeitsamt zu gehen. Also schickte ich meine Frau mit allen Papieren dorthin, die dann unverrichteter Dinge wieder zurückkam, da sie eine Vollmacht braucht, um für mich vorzusprechen. Gut, mein Fehler, hätte ich auch selbst draufkommen können. Zweiter Versuch hat ja dann auch geklappt. Aber jetzt folgte dann der 7-seitige Antrag aufs Arbeitslosengeld, zu dem der Arbeitgeber dann auch noch eine Arbeitsbescheinigung, hieß es, glaube ich, elektronisch übermitteln musste. Ebenfalls wieder ein mehrseitiges Dokument mit Anleitung, was der Arbeitgeber alles zu tun hat. Mhm. Allerdings auch da lief bei der elektronischen Übermittlung irgendwas schief, weiß nicht was, irgendwas halt nicht ganz rund, was dann wieder zu weiteren Verzögerungen führte und Wiederklärungsbedarf nach sich zog. Und ja, dann startete endlich mal die Zahlung der AFA, aber es dauerte nicht lange, dann lag das nächste Schreiben von denen auf meinem Tisch, nämlich eine Aufforderung zu einer BH zur Feststellung der Arbeitsfähigkeit, ist es, glaube ich, genau. Mhm. Ganz klar, die wollen dich als Kostenfaktor wieder vom Tisch haben, entweder arbeitsfähig oder in Rente. Und jetzt hatte ich aber genau in dieser Zeit bereits einen 6-wöchigen Termin in der Schmerzklinik zur Schmerztherapie bekommen und rief dann daher bei der AFA an. Und hast du schon mal bei der AFA angerufen? Also sei froh, wenn nicht, denn du hast jedes Mal einen anderen Ansprechpartner in der Leitung, etwa wie beim Support von Telekommunikationsanbietern, der dann dummerweise nicht auf die Daten des Vorigen zugreifen kann und dich garantiert auch wieder falsch versteht. Also nach einer halben Stunde drücken sie eins für dies und drücken sie zwei für das. Und lange Warteschleife später beschrieb ich dann einer freundlichen Mitarbeiterin meine Situation, dass es mir derzeit nicht möglich sei, einen Rentenantrag zu stellen und da der Ausgang der Behandlung in der Schmerzklinik ja noch ganz ungewiss war. Und da bat ich eben um Aufschub bis nach der Schmerztherapie und Gott sei Dank zur Sicherheit auch noch schriftlich, denn mitten während des Schmerzklinikaufenthalts flatterte mir dann auch noch ein Aufhebungsbescheid des Arbeitsamts in den Briefkasten wegen angeblicher mangelnder Mitwirkungspflicht. Und ein Aufhebungsbescheid heißt, dass sie die Zahlungen einstellen. Und wie sich später herausstellte, war das dann auch nur wieder ein Fehler beim Arbeitsamt, mangelnde Kommunikation. Ein Gesuch um die Verlegung der BH wurde halt einfach nicht mehr gefunden oder irgendwo verlegt. Infolgedessen wurde dann halt einfach das Arbeitslosengeld gestrichen. Und auch dieses Missverständnis galt es dann wieder aufzuklären, um die Fortzahlung wieder zu gewährleisten. Ja, und gleich nach der Schmerzklinik stellte ich dann den Antrag für die Reha bei der Rentenversicherung, online wohl bemerkt. Und das war im Sommer 25. Und da muss ich übrigens noch eine Lanze für die DRV brechen. Also die Reha zu beantragen ging online wohl bemerkt keine halbe Stunde und die Genehmigung war 1,5 Tage später in meinem Online-Postfach. Und auch jeder telefonische Kontakt dort, immer freundlich, kompetent, verlässlich und konstruktiv. Mhm. Werbeblock Ende. Also ich arbeite nicht bei der DRV. Und ja, jetzt muss ich natürlich noch auf den Nebenkriegsschauplatz zu sprechen kommen, ja, denn bitte. Zu allem Elend hatte ich unter der Cortison-Stoßtherapie meine ohnehin schon vorgeschädigte Hüfte so weit verschlimmert, dass ich ein neues Hüftgelenk brauchte. Da die Terminierung in einer Fachklinik dann auch nicht unbedingt ein Wunschkonzert mit entsprechendem Vorlauf verbunden ist, wurde dann die Operation bereits im Frühjahr 25 für Ende Januar 26, genau dieses Jahr war es, angesetzt. Mhm. Also versuchte ich diese vom Arbeitsamt angeordnete Reha noch irgendwie Ende letzten Jahres dann vor der Hüft-OP zu legen. Aber die ausgewählte von mir, die ausgewählte Wunschklinik von mir, die auf NMOSD-Patienten eingerichtet ist, die hatte dann doch relativ lange Wartezeiten und so kollidierten jetzt der Wunsch des Arbeitsamts nach einer Reha und meine bevorstehende Hüft-OP. Mhm. Deshalb wollte ich dann nach Rücksprache mit dem Arbeitsamt die Reha auf die Zeit nach der Hüft-OP verschieben, was dann aber wieder zu weiteren Komplikationen führte. Ja. Nämlich das Arbeitsamt erklärte mir nun, ich müsse die deutsche Rentenversicherung um Erlaubnis bitten, die Reha zu verlegen. Also wurde ich wieder bei der Rentenversicherung vorstellig und beantragte die Verlegung. Diese verwies mich allerdings dann wieder zurück ans Arbeitsamt, denn nur das Arbeitsamt könnte entscheiden über eine mögliche Verschiebung. Ja. Und für die Rentenversicherung wäre das kein Problem. Also wieder bei der AFA angerufen und die wiederum entgegnete, sie könnte keine medizinische Entscheidung zur Notwendigkeit der Hüft-TEP treffen. Aber wenn das notwendig wäre, stünde einer Verlegung nichts im Wege. Dann wieder bei der Rentenversicherung vorgesprochen. Und man glaubt es kaum, dann wurde es genehmigt. Also zusätzlich musste ich aber dann auch die ganze Terminierung und Terminverschiebung mit den Reha-Kliniken organisieren, also sprich die Anschlussheilbehandlung nach der Hüft-OP und direkt dann im Anschluss die Reha für die AFA. Und immer im Hinterkopf, wie schnell der eng gesteckte Terminplan dann durch eine einfache Erkältung vielleicht vor der OP oder sowas wieder hätte kippen können. Naja, Gott sei Dank bin ich halt ein zäher Hund und biss mich halt durch alles durch, jede Aufgabe ordnungsgemäß und akribisch genau zu erledigen. Und ja, ich weiß allerdings nicht, wie das, ohne dass das jetzt abwertend klingen soll, bei einem alten Mütterchen ohne PC, ohne Smartphone, die keinerlei Hilfe oder keine Ahnung vom PC oder IT hat, jemals hätte gelingen sollen. Ja. Und ja, dann wird natürlich oft behauptet, man müsse nicht alles online erledigen, aber die von den Behörden gesetzten Fristen sind oft so kurz und der Postweg mittlerweile so unzuverlässig. Ich bekam beispielsweise Post vom Arbeitsamt grundsätzlich 1,5 Wochen später, als eigentlich das Absendedatum drauf stand, und da dann so eine rechtzeitige Zustellung auf dem traditionellen Weg kaum noch zu gewährleisten ist, man schlichtweg nicht weiß, ob das Schreiben richtig ankommt, ob es überhaupt ankommt, habe ich dann frühzeitig Online-Zugänge für alle Institutionen, fürs Arbeitsamt, für die AFA, für die Krankenkasse, auf die Patientenakte beantragt und eingerichtet. Nur so ließ sich dann auch ein zeitnaher, sicherer und vor allem nachweisbarer Austausch von Formularen, Dokumenten auch garantieren.
Ja.
Das hat mir dann so eine gewisse Sicherheit gegeben.
Glaube ich, Jetzt müssen wir ja nochmal ganz kurz hier ein bisschen klarziehen. Also das ist halt ein zentraler Grundsatz in Deutschland. Reha vor Rente. Ja, Rehabilitation vor Pflege, vor Rente. Es kommt halt erstmal die Notwendigkeit der Reha. Aber also zumindest bei dir war es jetzt doch sehr sperrig, bis du deine Reha machen konntest, bis du die Zusage hattest, bis es losgehen durfte. Jetzt war die Reha ja quasi mit dem Ziel oder mit dem Ansatz versehen, die Leistungsfähigkeit zu beurteilen. Und jetzt wäre tatsächlich meine Frage an der Stelle: War die Reha denn auf dich vorbereitet? Weil du sagtest ja schon, du hattest eine Wunschreha und war eine lange Wartezeit. Und das ist natürlich alles schwierig. Also so Wunschrehas ist alles nachvollziehbar, aber der Termindruck, die Kollisionen mit den ganzen Vereinbarungen im Hintergrund, das macht's alles schwieriger. Wie findet man eine Einrichtung? Das darf ich noch sagen. Und zwar auf den Webseiten der DMSG findet man unter dem Reiter Service die Antragsformulare für MS-Rehabilitationszentren. Das kommt auch in den Shownotes nochmal schriftlich dazu, damit, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie und ihr das auch nachlesen könnt. Aber wie hast du die passende Reha gefunden? Du hattest nach einer speziellen Reha gesucht. Wie fandest du die? Und ja, Wie war dieser Ablauf der Reha-Suche? Das ist nämlich eine sehr häufige Frage, auch in Beratungen.
Ja, also zunächst gibt es da mal die Seite der Rentenversicherung, wo man die ganzen zugelassenen Reha-Institutionen aufgelistet bekommt. Da steht natürlich nicht explizit drin NMOSD, weil das kennt eigentlich noch keiner. Und ganz ehrlich, eine Reha-Klinik zu finden mit der Diagnose NMOSD, die darauf eingerichtet sind, ja, fast chancenlos. Also du suchst dann letztlich nach einer Reha, die auf jeden Fall auf neurologische Themen und eben die MS eingerichtet ist, weil das doch eine sehr artverwandte Krankheit ist. Und auf diese Reha, auf die letzte Reha, bin ich dann letztlich aufgestoßen durch Selbsthilfegruppen, durch Empfehlungen. Und in dieser Selbsthilfegruppe, wo ich drin bin, da hat dann ein Reha-Arzt einen Vortrag gehalten, der genau in dieser Reha-Klinik arbeitet. Ich weiß nicht, darf ich sie nennen oder
Ja, ist, bitte, bitte.
Ja, also in Bad Kötzting, die Reha-Klinik, da steht also ein Reha-Arzt vor, der beziehungsweise ein Chefarzt leitet dort die Neurologie, der in meinen Augen absolut nicht wie ein Chefarzt wirkt, also total menschlich und ja, sehr, sehr interessiert auch, also ständig auf Weiterbildungen, und die NMOSD, die hat er sich da auch mit auf die Fahne geschrieben und kennt sich da auch sehr gut aus. Natürlich ist diese Klinik auch vorwiegend für MS-Patienten, man war dann auch mit MS-Patienten in einer Gruppe. Und da gab es dann einmal die Woche auch, es nannte sich Vortrag, aber war in Wirklichkeit ein Zusammensitzen in einem Vortragsraum, wo dann jeder seine Fragen stellen konnte und die auch immer sehr ausführlich und sehr gewissenhaft, vor allen Dingen auch verständlich für einen Normalbürger, sage ich mal, ohne medizinisches Deutsch beantwortet wurde. Und also die hat mich total begeistert in der ganzen Klinik, eine total familiäre Atmosphäre, total kompetente Therapeuten, wenn ich das sagen darf, und Ärzte, die dann auch mit NMOSD was anfangen konnten. Ich meine, die Therapien oder die Anwendungen, die unterscheiden sich kaum zwischen MS und NMOSD. Aber schon allein Ansprechpartner zu haben, mit denen man auch über das Thema reden kann und dann auch auf Fragen kompetente Antworten bekommt. Ich meine, ich habe jetzt 3 Reha-Kliniken kennengelernt. In der ersten musste ich eine Woche vor Ende abbrechen, weil ich da einen Rückfall bekam. Die zweite Reha habe ich dann in einer anderen Klinik gemacht. Das war dann die eigentliche NMOSD-Reha, aber auch dort konnte man mit NMOSD nichts anfangen. Also die Krankheit, die ist einfach noch zu wenig bekannt und noch zu wenig in den Mündern der Ärzte angekommen.
Ja.
Und in der dritte, da war ich dann eben endlich in der richtigen, sage ich mal. Und da würde ich auch jederzeit wieder hingehen. Also total unterschiedliche Erfahrungen auch bei den Kollegen in den Selbsthilfegruppen, die dann von anderen Reha-Kliniken berichten.
Jetzt hast du, ich muss eine kleine Lanze brechen. Jetzt hast du ganz kurz gesagt, dass du nicht verstehen kannst, wie das alte Mütterchen, du hast das berühmte Bild bemüht, wie das hier zurechtkommen soll. Ich möchte darauf hinweisen, dass es zum einen tatsächlich Pflegeberatung gibt, die man auch schon ohne Pflegegrad nutzen kann. Das ist kostenlos möglich. Das muss gemacht werden dürfen von Kassenseite aus. Das ist der eine Hinweis. Und der zweite Hinweis natürlich auf jeden Fall für das Alexion Patientenprogramm, also das Alexion Patient Care Programm Alpaca, wo dann tatsächlich Coaches auch an entsprechende Stellen verweisen können. Das heißt, zumindest eine Begleitung ist möglich. Also ich würde es auch alleine machen, sage ich ganz ehrlich. Ich mache das ja mit meinen eigenen 4 Pflegebedürftigen zu Hause auch alles alleine. Das kann man schaffen, wenn man da gewieft ist und wenn man da auch Lust hat, das System ein bisschen den Spiegel vorzuhalten, das kannst du bestimmt bestätigen. Also ihr seht es ja nicht, liebe Lust, Hörerinnen, liebe Hörer. Ja.
Lust zu haben ist sicherlich das Falsche, weil wenn du eher im Tiefpunkt deiner Psyche bist und dann Lust zu haben auf genau diese Geschichte, das ist, wie gesagt, du musst es ja genau in der Zeit machen, wo du es eigentlich am wenigsten brauchen kannst.
Genau.
Und ja, das ist schon schwierig.
Jetzt müssen wir ganz kurz noch, um der Folge hier ein bisschen noch anderen Raum zu geben, einen kleinen Schritt weg von dem Organisatorischen, so schwierig, wie das leider sehr oft ist. Und zwar möchte ich noch das Thema Geld einmal ansprechen. Du hast vorhin schon so angeteasert, als die Rückgabe des Geschäftswagens anstand, dass du da gemerkt hast, hoppla, jetzt kommen hier Anschaffungen auf mich zu, jetzt verändert sich hier in finanzieller Form etwas. Das ist ja eigentlich nicht das Einzige, oder das ist ja höchstens der Anfang, denn es ist ja nicht nur gesundheitlich die Belastung da, sondern auch finanziell ein aus meiner Sicht echtes Risiko, krank zu werden, hilfebedürftig zu werden. Hat sich denn dein Blick auf Geld jetzt verändert seitdem?
Ja, verändert vielleicht insofern, dass mir immer mehr Lebensqualität wichtiger wird als Geld. Also ich habe damals in der Schmerztherapie eine sehr, sehr gute Psychologin gehabt und bis zu dem Zeitpunkt wollte ich unbedingt auch wieder ins Arbeitsleben zurück. Wie gesagt, ich hatte einen guten Job und einen tollen Arbeitgeber, habe ich immer noch. Ich könnte ja auch jederzeit wieder zurück. Aber ja, wie soll ich sagen, sie hat mir dann so ein bisschen die Augen geöffnet. Was ist mir jetzt wichtiger, die Arbeit oder das Leben, das du noch hast? Und klar, ich sag mal, viel Leben bleibt da nicht mehr übrig, wenn, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, diese ganzen Anwendungen, Dinge, die du den ganzen Tag schon gesundheitlich durchlaufen musst, das noch irgendwie mit der Arbeit in Deckung zu bekommen, ist ja quasi fast unmöglich. Also selbst wenn ich einen halben Tag arbeite, dann ist im Prinzip der Tag gelaufen, ohne dass du irgendwas für deine Freizeit getan hättest oder irgendwas für die Seele getan hättest.
Ja.
Und dadurch hat sich insofern der Blick verändert, dass ich dann quasi lieber auf das Geld zwischenzeitlich verzichte, dass ich mir erarbeite und dann, ich sag mal, die letzten Jahre noch mit weniger Geld in die Rente gehe, aber dafür ein bisschen mehr vom Leben noch habe. Mhm. Und ich meine, ich als Gutverdiener so kurz vor der Altersrente, da habe ich noch Glück im Unglück. Wenn da jemand in jungen Jahren erkrankt, dann ist es in meinen Augen schon ein echtes Armutsrisiko, weil da ja auch die Erwerbslosigkeit oder Erwerbsminderungsrente, mhm, genau, die sieht ja dann auch nicht groß aus. Ich weiß nicht, wie es da dann gemacht wird. Und am Ende von so einer Geschichte steht ja dann in der Nahtlosigkeitsregelung immer das Bürgergeld, also sprich die Sozialhilfe. Und das hätte auch für mich bedeutet, dass ich diese Unterstützung definitiv nicht ausbezahlt bekommen hätte. Denn wenn du Eigentum hättest, dann heißt das zuerst mal, also die Voraussetzung dafür ist die vollständige Offenlegung deiner gesamten finanziellen Verhältnisse. Und dann musst du erstmal das, was du hast, aufbrauchen. Also sprich dein ganzes mühsame angespartes Geld fürs Alter und wie auch immer. Wenn die Mittel dann aufgebraucht sind, dann kannst du mal wieder vorstellig werden. Und hier beginnt auch in meinen Augen so eine enorme Ungerechtigkeit unseres Systems. Denn wer sein ganzes Leben lang hart gearbeitet und Rücklagen gebildet hat, muss diese dann erst wieder quasi bis zur Armutsgrenze komplett abbauen, um überhaupt Anspruch auf Hilfe zu haben. Und diejenigen, die ihr ganzes Leben gelebt und das Geld verprasst, sage ich jetzt mal provokant, haben, die werden dann sofort vom Sozialsystem wieder aufgefangen. Und das fühlt sich dann schon ein bisschen so an, als würde man erst bis zur Krankheit sich totarbeiten und buckeln, um bis am Ende dann bis zur Armutsgrenze finanziell ausgebeutet zu werden. Gerechtigkeit sieht in diesem Fall definitiv anders aus. Jedenfalls meine Meinung.
Mhm. Ja, alles gut. Jetzt würde mich tatsächlich nochmal ein kleiner Schritt zurück interessieren. Wenn du am Anfang, damals, ist ja noch nicht ganz so lange her, dich zurückversetzt und da hätte damals jemand gesagt so, naja, das wird auf eine Rente hinauslaufen, da hättest du dich ja wahrscheinlich erstmal noch mit Händen und Füßen gewehrt oder hättest gehofft, es wird besser, ich komme irgendwann wieder in Arbeit. Das ist jetzt nicht mehr möglich, das hast du, damit hast du abgeschlossen, du hast damit deinen Frieden gemacht, wie es so schön heißt, es hört sich auch so an. Und jetzt wäre tatsächlich von meiner Seite hier als Ausklang für diese Podcast-Folge noch ganz spannend, dieser Schritt in Richtung Rente, den du jetzt vollzogen hast und der sich jetzt für dich möglicherweise, das wirst du uns gleich beantworten können, auch richtig anfühlt. Hast du den alleine getan? War das eine selbstbestimmte Entscheidung, in Rente zu gehen? Oder hattest du das Gefühl, dass das System dich schon in diese Richtung auch drängt?
Ja, das System vielleicht nicht unbedingt. Also irgendwie war das für mich jetzt letztlich schon eine selbstbestimmte Entscheidung. Also was mich natürlich da reingedrängt hat, das ist ganz klar die Gesundheit, nicht unbedingt das System. Weil wenn du dann feststellst, du kannst einfach nicht mehr, wie du willst. Also ich sag mal, körperlich ging es jetzt wieder. Da habe ich mich in vielen wieder zurückgekämpft in Dinge. Vor allen Dingen, ich kann natürlich auch viel Homeoffice machen. Das wäre schon irgendwie möglich. Aber ich sag mal, die kognitiven Fähigkeiten, die dieser Job, den ich gemacht habe, mit sich oder von mir abverlangt, das erfordert ja sehr viel. Ich finde jetzt da gerade so richtig die Worte. Das ist dann auch ja. Die Geschichte. Also du musst sehr konzentriert arbeiten und du darfst ja keine Fehler erlauben. Ja. Denn einmal auf den falschen Knopf gedrückt, dann stehen halt Großrechner und zwischenzeitlich, da arbeitet man immer am offenen Herzen quasi wie im OP. Und das würde ich mir zwischenzeitlich nicht mehr zutrauen, weil einfach die Fehlerhäufigkeit bei mir so massiv zugenommen hat. Und das wurde mir letztlich auch in so einer Arbeitserprobung dann in dieser letzten Reha bestätigt. Zum einen musste ich nach 1,5 Stunden wirklich abbrechen, weil wirklich konzentriert am PC zu arbeiten über längere Zeit, das war für mich dann so ermüdend, da schlafe ich dir fast am Tisch ein. Und dann eben so anspruchsvolle Arbeiten, da bekommst du dann so Excel-Tabellen, wo du Dinge zusammenrechnen musst und ja, also möglichst fehlerfrei arbeiten, und da war die Fehlerhäufigkeit dann schon zu sehen. Also daher schwierig, da dann nochmal den Job zurückzufinden. Und dann gerade bei mir IT, also ich muss ehrlich gestehen, ich hätte jetzt zwischenzeitlich schon Panik, in diesen Job wieder nahtlos reinzugehen. Denn bis du damals 2,5 Jahre raus, fängst du quasi wieder von vorne an. Also da hat sich dann schon wieder so viel verändert. Und das dann wieder autodidaktisch aufzubauen, weiß nicht, da fühle ich mich nicht mehr in der Lage dazu. So schlimm das klingt, ja.
Ja, also alles richtig gemacht an der Stelle. Denn du sparst dir jetzt weiteres autodidaktisches Lernen. Es ist nicht mehr möglich mit den kognitiven Einschränkungen, die die Erkrankung mit sich bringt. Und letztendlich hast du dich jetzt damit in Anführungszeichen abgefunden, jetzt Rentner zu sein. Ist es so zusammenfassend okay?
Ja, wohl oder übel.
Wohl oder übel,
ich meine,
genau.
Es ist nicht so, dass man dann total die kognitiven Geschichten beiseite legt. Ich habe dann auch von der Neurologin eine App verschrieben bekommen, wo man dann so Dinge trainieren kann. Und klar, man muss dann auch aufpassen, dass man nicht zu wenig macht. Und daher versuche ich dann schon, ich meine, ich bin noch in 2 Vereinen drin und da versucht man dann schon trotzdem noch was zu tun. Und da werde ich mich dann halt künftig eher drauf konzentrieren, ehrenamtlich was zu machen, wo, ich sag mal, die Verantwortung nicht so groß ist und auch mal Fehler verziehen werden, sagen wir es mal so.
Ach, wie toll. Vielen Dank für diesen versöhnlichen Ausgang. Ja, das halte ich tatsächlich für eine sehr schöne Idee, da ehrenamtlich dann deine Energie, die du aufbringen kannst, deine Möglichkeiten, die Krankheit dir lässt, weiter der Allgemeinheit zu schenken. Das ist ganz wertvoll. Vielen Dank dafür und vielen Dank, lieber Bernd, für das ganze Gespräch, für deine Offenheit bei diesen sensiblen Themen, für deine Gefühlslage. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst und dass du die Community an deinen Erfahrungen hast teilhaben lassen.
Ja, gerne.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr uns treu seid. Lasst doch ein Abo da. Ja, drückt die Glocke, liked es, drückt gefällt mir. Je nach Podcast-Anbieter heißt das ja anders. Wir freuen uns über euer Follow, über euer Folgen. Ich verabschiede mich von euch bis zur nächsten Folge und sage, wie immer, reinhören lohnt sich.
Let's Talk NMOSD, der Podcast für Patienten.